The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 19. Dezember. Übrigens, wenn Sie diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder YouTube hören, lassen Sie gerne ein Like da und folgen Sie uns. So verpassen Sie keine Ausgabe des Pioneer Briefings mehr und Sie unterstützen gleichzeitig unseren unabhängigen Journalismus. Vielen Dank dafür.
Good evening. We committed and we delivered.
Antonio Costa hat heute Nacht um kurz nach 3 Uhr den Durchbruch beim großen Poker um die Ukraine-Hilfe verkündet. 90 Milliarden Euro gehen an die Ukraine, so hat es der Präsident des Europäischen Rates erklärt, nach rund 16 Stunden Verhandlungen in Brüssel.
Today we approved a decision to provide 90 billion euros to Ukraine for the next 2 years. As a matter of urgency, we will provide a loan backed by the European Union budget.
Das heißt aber auch, was nicht kommt, ist das, was sich der deutsche Bundeskanzler vorgestellt hat. Friedrich Merz wollte eingefrorenes russisches Staatsvermögen, das großteils in Belgien liegt, als Pfand nehmen. Auf dieser Basis sollte ein Darlehen für die Ukraine aufgenommen werden. Nach Kriegsende sollte die Ukraine Reparationen der Russen bekommen, damit das Geld zurückgezahlt werden kann. Belgien hatte Bedenken, dafür am Ende finanziell haften zu müssen und hat Garantien von den anderen EU-Staaten gefordert, um gegen Risiken abgesichert zu sein. Laut Medienberichten waren vor allem Paris und Rom nicht gewillt, einen solchen Schutzmechanismus zur Verfügung zu stellen. Anders gesagt, Merz ist mit seinem Plan an Frankreich und Italien und auch an Belgien gescheitert. Wer auch dagegen war, war Viktor Orban aus Ungarn, der in Sachen Russland-Politik auf Konfrontationskurs mit anderen EU-Staaten ist. Er hatte den Plan schon vorab als dumm abgetan.
The whole idea is a stupid one. To take away the money of somebody. There are two countries which are in war, yeah? It's not European Union, Russia and Ukraine. And somebody, European Union, would like to take away the money of one of the warring parties and then to give it to another one. It's a marching into the war. So the Belgian Prime Minister is right. We should not do that.
Wie also sieht der neue Kompromiss aus? 24 von 27 EU-Ländern werden über die EU-Kommission gemeinsame Schulden in Höhe von 90 Milliarden Euro aufnehmen. Die sind durch den EU-Haushalt abgesichert, also über Steuergeld. Es sind aber noch nicht alle Details ganz klar. Laut Bild-Zeitung ist zum Beispiel noch unklar, wer die laufenden Kreditzinsen zahlen soll. Die russischen Vermögen in der EU bleiben weiter eingefroren. Es sind aber nicht alle dabei bei dem großen Kredit für Kiew. Tschechien, Slowakei und Ungarn beteiligen sich nicht. Dafür gab es auf einer Pressekonferenz Kritik von der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Ihre Botschaft? Sie versteht, dass Länder in Osteuropa einen anderen Blick auf Russland haben, aber nach 4 Jahren Krieg gäbe es keine osteuropäische oder nordeuropäische Perspektive. Es gehe um ganz Europa.
I mean, before the war started, it was quite clear that the countries on the eastern flank and the countries who have very bad historical experiences with Russia were the first ones to know what was coming to us. But after 4 years of war and now a hybrid war going on against all of us, then I don't think it has any, I mean, there's no idea of looking at Russia from a eastern or western or northern or southern perspective, because they are threatening the entire European continent.
Fazit: Friedrich Merz und Ursula von der Leyen konnten sich nicht durchsetzen mit ihrem Plan. Für sie ist das ein politischer Rückschlag, auch wenn die Einigung auf eine weitere Unterstützung für die Ukraine prinzipiell eine gute Nachricht ist für die EU. Laut Politico hat sich nach den Verhandlungen und nach dem Scheitern von Friedrich Merz der französische Präsident zu Wort gemeldet. Er pocht darauf, mit Wladimir Putin zu sprechen. Zitat: Ich denke, dass wir Europäer und Ukrainer einen Rahmen finden müssen, um eine Diskussion in gebührender Form zu führen. Zitat Ende. Der 90-Milliarden-Kompromiss von heute Nacht ist also noch nicht der große Wurf. Es ist ein kleiner Schritt auf einem noch langen Weg.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. In der neuen Ausgabe des Pioneer Ökonomie Briefings ziehen Professor Lars Feld und Professor Justus Haukapp für Deutschland eine kleine Bilanz zu 2025 und es gibt auch mal Lob.
Man muss sagen, dass in zwei anderen Bereichen die Bundesregierung dann durchaus sich auf den Weg gemacht hat, die Kostensituation der Unternehmen etwas zu lockern.
Börsenreporterin Anne Schwedt kommentiert die neuen US-Inflationsdaten. Wir starten eine Expedition in eines der sich am schnellsten verändernden Länder der Welt und wir schauen auf eine schroffe Vulkaninsel von olympischer Bedeutung. Unsere zwei Top-Ökonomen ziehen zum Jahresende eine kleine Bilanz und ja, es gibt auch mal Lob für die Politik und für Deutschland.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, ein Pioneer Original.
Gemeinsam mit meiner Kollegin Josie Müller beleuchten die beiden Ökonomen hier bei uns regelmäßig die wirtschaftliche Lage in Deutschland und der Welt. Und im Stagnationsjahr 2025 kam die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung oft nicht gut weg. Aber in dieser letzten Ausgabe des Jahres wird Bilanz gezogen und zwar auch durchaus positiv. Wir hören einen Auszug.
Wir sind in diesem Jahr immer mal wieder von Hörerinnen und Hörern darauf hingewiesen worden, dass es zwischen all den schlechten Nachrichten zur Wirtschaftsentwicklung und dem nicht enden wollenden Reformstau ja durchaus auch positive Entwicklungen gäbe. Genau damit versuchen wir es heute zu Beginn mal, denn wenn nicht zur Weihnachtszeit, wann dann? Also Frage an Sie beide, welche Entwicklungen hier in Deutschland stimmen Sie denn optimistisch?
Nun, wenn man sich die Bundesregierung anschaut und das, was sie hingekriegt hat in der Zeit, in der sie jetzt am Ruder ist, dann sehen wir natürlich schon das, was wir kritisch kritisiert haben über all die Monate, dass das nicht so doll ist, also etwa Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik oder Steuerpolitik, öffentliche Finanzen.
Herr Feld, so geht Zuversicht eigentlich nicht los.
Das wird jetzt eine krasse Wendung nehmen.
Doch, so fängt das an. Jetzt passen Sie auf.
Na gut, ich bin gespannt.
Man muss sagen, dass in zwei anderen Bereichen die Bundesregierung dann durchaus sich auf den Weg gemacht hat, die Kostensituation der Unternehmen etwas zu lockern. Nämlich einerseits in der Energiepolitik. Jetzt rede ich nicht von den Subventionen, sondern von den Vorstößen von Frau Reicher in Richtung mehr Markt im Energiemarkt zu gehen und im Bereich der Regulierungen. Die Regulierungsintensität ist ja sehr hoch und da sehen wir dann schon, dass auf der europäischen Ebene sicher auch unter Interaktion mit der Bundesregierung, mit der französischen Regierung, Frau von der Leyen klar nach vorne geht und viele der Vorhaben, die noch beim Green Deal so groß im Vordergrund standen, jetzt in Angriff nimmt, Deregulierung vornimmt und Erleichterungen für die Unternehmen bereithält. Man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man ins Detail geht, was das eigentlich heißt. Also wenn jetzt das Aus des Verbrennerverbots in den Schlagzeilen steht, dann haben wir hier eine gewisse Lockerung. Aber es heißt jetzt nicht, dass wir das sagen können, oh, wir sind wieder im Status quo ante. Also wir sind wieder in der Situation, die wir vor Verabschiedung des Verbrennerverbots hatten. Oder wenn wir die sogenannten Lockerungen beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nehmen, also bei der entsprechenden Richtlinie für die Lieferketten-Sorgfalt, da muss man natürlich sehen, dass dann, wenn die Berichtspflichten und die Vorgaben vor allem für größere Unternehmen gelten, sich das ja trotzdem in der Lieferkette auf die kleineren Unternehmen fortsetzt. Und gleichwohl, es ist eine gewisse Erleichterung da. Und so sind die ersten kleinen Schritte auf europäischer Ebene da, die einiges an Erleichterungen mit sich bringen können. Und die Bundesregierung hat ja immer auch in der Interaktion mit den Ländern einen Vorstoß nach vorne gemacht beim Thema Entbürokratisierung. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat zuletzt entschieden, ein Paket zu schnüren, das in diese Richtung geht, das auch eine ganze Reihe von Ansätzen enthält, die das Land nach vorne bewegen können. Also da gibt's mal einen leichten positiven Ausblick. Justus würde sagen, das Licht am Ende des Tunnels ist zu erkennen, wenn auch mit Fernglas, aber immerhin, es ist da.
Weißt du, was mich noch optimistisch stimmt? Es gibt noch eine andere schöne Entwicklung aus dem Bereich des Wettbewerbs. Ich bin ja notorischer Bahnfahrer. Das ist ein weniger schönes Erlebnis, muss ich zugeben, in vielen Fällen. Aber die Konkurrenz macht sich bereit, versucht der Bahn das Wasser abzugraben. Also Flix, dieses Mobilitäts-Startup kann man nicht mehr sagen, das ist ja mittlerweile ein weltumspannender Konzern. Die haben, ich glaube, 65 Fernzüge bestellt in Spanien, nicht bei einem deutschen Unternehmen. Aber auch die beiden italienischen Anbieter wollen auf den deutschen Markt. Also da gibt es anscheinend eine ganze Reihe von Unternehmen, die sagen, so gut wie die Bahn können wir das allemal. Von daher freut mich das als Wettbewerbsökonom allemal, dass wir da vielleicht demnächst auch Konkurrenz im Fernverkehr sehen werden.
Aber ist es angesichts der Wirtschaftslage hier bei uns nicht, ja, ich sag mal, provozierend, fast schon frevlerisch, dass diese neuen Züge kein deutsches Unternehmen baut, sondern ein spanisches?
Ich würde das nicht sagen, frevelisch. Wir bleiben Europäer, ja, und wir sollten Europäer sein, denn wenn wir jetzt alle anfangen, national zu denken, dann haben wir als Europa bald gar nichts mehr zu sagen. Also von daher, wenn jetzt ein spanisches Unternehmen die Züge anscheinend günstiger herstellen kann, übrigens auch die Deutsche Bahn kauft bei diesem Unternehmen Züge, ja, dann ist das eben so im Binnenmarkt, muss man sagen. Und die Schweizer regen sich zugleich auf, dass die Schweizer Bahn jetzt bei Siemens Züge bestellt hat. Das ist eben der Wettbewerb. Wenn ich immer sage, ich bestelle automatisch beim nationalen Platzhirschen, dann wird der eben fett und behäbig und uninnovativ. Also von daher, dass das ein spanisches Unternehmen ist, das stört mich überhaupt gar nicht, muss ich sagen.
Ja klar, überhaupt nicht. Also ich meine, jetzt will ich mal nochmal eine Lanze brechen für ein vernünftiges marktwirtschaftliches System. Also wir haben uns so die vergangenen Jahre wieder an das gewöhnt, was im Grunde aus dem Folterkasten der Planwirtschaft kommt. So die Vorstellung, selbst bei Unternehmen des Mittelstandes, die sagen, der Staat muss uns doch sagen, welche Technologien die Technologien der Zukunft sind, dass wir uns darauf einstellen können. Das höre ich ab und zu. Und die Vorstellung, dass wir alles in Deutschland produzieren sollten, diese Autarkieüberlegung, ich habe gedacht, die sei mit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich begraben worden. Nein, wir gehen immer und immer wieder in diese Richtungen hinein, wo man ganz klar sieht, die Vorstellung, der Staat könne steuern und vorgeben und am Schluss funktioniert das alles wunderbar in der Wirtschaft, weil diese Vorgaben kommen, das ist völlig irrig, ja, ein totaler Irrsinn, so etwas zu machen. Und zwar zumindest so lange wir den Konsumentinnen und Konsumenten nicht auch noch vorschreiben können, was sie zu konsumieren haben. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, man kann mir gerne vorschreiben, dass ich keinen Verbrenner zu fahren hätte. Dann muss ich halt mit einem E-Trabi fahren. Aber wenn man mir diese Vorschriften nicht machen kann, dann entscheidet letztlich die Konsumentin, der Konsument am Markt, welche Technologie gewählt wird. Das hat immer auch mit Preisen zu tun und Ähnlichem. Aber das ist doch der entscheidende Punkt. Das Verbrennerverbot ist etwas, was dann nachher für die Autoindustrie gilt. Und manche in der Autoindustrie sagen, ja super, dann wissen wir wenigstens, welche Technologie wir zu produzieren haben. Herzlichen Glückwunsch für die Unternehmerseite, wenn sie das braucht. Aber der entscheidende Punkt ist doch, dass wir diese Vorgaben nicht einfach in einem marktwirtschaftlichen System durchsetzen können. Dann ist völlig klar, dass sich auch die Züge, wenn sie preisgünstiger und der Qualität besser sind, gegebenenfalls sogar in China bestellen sollte. Ja, also da muss man schon überlegen, gibt es irgendein Sicherheitsargument, warum wir das nicht machen sollten?
Ja, es gibt noch ein zweites Argument. Das müssen natürlich faire Wettbewerbsbedingungen herrschen.
Ja, aber dann können wir immer noch sagen, wenn der Wettbewerb nicht fair ist, in dem Sinn, dass da zu stark subventioniert wird, nehmen wir Ausgleichszölle dafür. Das gehört ja zu einem marktwirtschaftlichen System in der WTO dazu.
Genau, weil im europäischen Binnenmarkt haben wir die Beihilfenkontrolle. Da ist das sichergestellt, mehr oder minder, dass der Wettbewerb fair ist, auch zwischen spanischen und deutschen und schwedischen Unternehmen. Mit den Nicht-EU-Mitgliedstaaten haben wir das natürlich nicht im gleichen Maße. Und da muss man dann doch ein bisschen kritischer vielleicht hingucken an der einen oder anderen Stelle.
Klar.
Von daher, ich bin ganz optimistisch, dass die Züge ganz gut fahren werden nachher.
Und wenn nicht, liegt es eher an der Deutschen Bahn als an den Zügen selbst?
Ja, vielleicht liegt das dann am Baustellenmanagement oder ich weiß nicht was.
Naja, wir haben ja bei der Bahn immer wieder das Problem, dass eben auch Verspätungen wegen technischer Probleme auftreten. Und dann schiebt die Bahn das hin und wieder ganz gerne auf Siemens und Siemens schiebt es auf die Bahn, weil Siemens dann sagt, ja, es ist das, was die Bahn bestellt, das kriegt sie dann halt auch. Da gibt es so ein Blaming und Shaming, das da hin und her geht. Aber wir probieren dann mal, ob das mit den spanischen Zügen besser geht.
Also vielleicht kriegen die das wenigstens mit den Klimaanlagen besser hin. Ich habe jetzt neulich, ich glaube, ich war im Postillon gelesen, jetzt ist wieder die Fahrplanänderung der Bahn. Wir stellen von nicht funktionierenden Klimaanlagen auf nicht funktionierende Heizungen um. Das war natürlich böse gemeint, aber das zeigt vielleicht ein bisschen, dass da noch Verbesserungspotenziale sind.
Die ganze Folge mit der ganzen Bilanz zu 2025 und einem Ausblick auf 2026 finden Sie auf thepioneer.de. Danke fürs Dabeisein. Wir wollen mit Ihnen an jene Plätze reisen, in denen die Veränderung der Welt sichtbar wird. Zuletzt waren wir mit Pioneers in Vietnam, China und in den USA. Wir haben die Zukunft mit eigenen Augen gesehen. In chinesischen Roboterfabriken, bei einer KI-Messe in Kalifornien, an der Wall Street in New York und in vietnamesischen Unternehmen. Die nächste Reise steht an. Es geht nach Saudi-Arabien. Das Land, das mit Rohstoffen groß und reich wurde, stellt sich neu auf. Will weg vom Öl, will touristischer werden, macht einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel durch und setzt auch neue Impulse in der ganzen Region. Diesen Wandel vor Ort zu erleben, das ist das Ziel unserer Pioneer-Expedition nach Saudi-Arabien. Wir reisen vom 7. bis zum 12. Februar 2026 nach Riad und sprechen mit den Menschen, die diese Transformation gestalten, in Politik, in Wirtschaft und natürlich auch in Technologie. Wie Sie als Unternehmer oder Unternehmerin dabei sein können, das erfahren Sie im Link in den Shownotes dieses Podcasts. Schauen Sie auf jeden Fall mal rein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da staunt man über die neuen Inflationszahlen aus den USA. Anne Schwedt an der Wall Street erklärt uns, warum. Guten Morgen, Anne.
Hallo, Chelsea. Ja, die Inflationszahlen sind deshalb so spannend, weil sie deutlich besser ausgefallen sind als gedacht, aber gleichzeitig statistisch schwierig sind. Die Verbraucherpreise sind im November nur um 2,7% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Erwartet waren 3,1%. Die Kernrate liegt bei 2,6% statt der vorhergesagten 3%. Und auf Monatsbasis kamen Gesamt- und Kerninflation jeweils nur auf 0,2%, also ebenfalls unter den erwarteten 0,3%. Das ist ein klares Signal, dass der Preisdruck zumindest vorübergehend nachlässt. An der Börse hat das auch reflexartig für Jubel gesorgt. Die großen Indizes legten deutlich zu. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe fiel in Richtung 4,1% und die Märkte preisen jetzt eine höhere Chance für eine weitere Zinssenkung der Fed im März ein. Aber der Bericht ist durch den Government Shutdown und fehlende Oktoberdaten sehr verzerrt. Bei wichtigen Bereichen wie zum Beispiel den Mieten hat das Statistikamt teils schlicht 0% Preisänderung unterstellt, was die Inflation künstlich nach unten drückt. Viele Ökonomen sprechen daher von einem Noisy-Bericht, den die Fed eher als freundlichen Datenpunkt sieht, aber nicht als endgültige Entwarnung, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass es dieses Jahr wohl wieder keine weißen Weihnachten geben wird. Denn weiße Weihnachten im ganzen Land, also von Norddeutschland bis zu den Alpen, sind viel seltener, als man denkt. Das gab es in den letzten 120 Jahren tatsächlich nur 6 Mal, zuletzt 2010. Seit den 90er Jahren ist die Chance auf Schnee an allen 3 Weihnachtstagen sogar um 50% gesunken. Und wir wissen das so genau, weil seit Jahrhunderten Menschen das Wetter täglich messen. Ein Land ist dabei der wahre Wetter-Champion, die Niederlande. Dort begann am 19. Dezember 1705 ein besonders gründlicher Kopf mit täglichen Messungen. Nicolaas Krauk hieß der Mann. Krauk war ein Pionier, denn 1705 gab es kaum Wetterinstrumente und nicht einmal eine einheitliche Temperaturskala. Trotzdem hat Krauk 3-mal täglich Temperatur, Niederschlag und Luftdruck erfasst, oft mit improvisierten Mitteln. Eine Schüssel für den Niederschlag, ein in Salmiak getauchter Schwamm für die Luftfeuchtigkeit, Windmühlenumdrehungen für die Windgeschwindigkeit. Seine Notizen waren so präzise und gut umrechenbar, dass die Niederlande zu den frühesten Ländern mit verlässlichen Wetteraufzeichnungen gehören. In Deutschland ist das erst seit etwa 1880 der Fall. Der erfinderische Niederländer hat außerdem schon damals vor Problemen durch den steigenden Meeresspiegel gewarnt, war seiner Zeit also weit voraus. Wirklich ernst hat man ihn nicht genommen. Manche Visionäre bekommen ihre Anerkennung eben erst spät, im Zweifel über 300 Jahre später, hier in diesem Podcast.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
dass die lustigste Wintersportart ohne einen Vulkan in Schottland kaum denkbar wäre. Das Curling ist sowas wie Boccia-Spielen auf Eis. Zwei Teams versuchen, wuchtige Granitsteine möglichst präzise in einen kleinen Kreis zu sliden. Um die Laufbahn zu beeinflussen, schrubben die Spieler mit Besen vor dem gleitenden Stein wie irre auf dem Eis rum. Sieht aus wie eine Putzkolonne im Zeitraffer. Die Fans finden es natürlich super. Und längst ist Curling eine olympische Disziplin. Am heutigen Datum, im Jahr 1920, wurde die Sportart erwachsen. Die erste Curlinghalle der Welt wurde eröffnet in Massachusetts. Damit konnte man erstmals auch im Sommer Curling spielen, auf Kunsteis. Curling hat seine Wurzeln in Schottland. Und auf einer kleinen, unbewohnten Vulkaninsel nahe der Küste, die den schönen Namen Ailsa Craig trägt, gibt es Vorkommen von Granit, das perfekt für Curlingsteine geeignet ist. Ganz fein, aber knallhart, sodass es auch die ein oder andere Kollision aushält. Weltweit spielen echte Profis nur mit Curlingsteinen aus Granit von der Insel Ailsa Craig. Und vielleicht passt das ganz gut in diese Zeit. Während wir gerade Lebkuchen knabbern und Weihnachtsfilme schauen, gleiten auf der ganzen Welt Curlingsteine über das Eis aus Granit einer einsamen Vulkaninsel vor Schottlands Küste. In diesem Sinne, möge Ihr Weihnachten genauso glatt laufen wie ein perfekt gesetzter Curlingstein. Ich wünsche Ihnen jetzt einen friedlichen Start in diesen neuen Tag und einen wunderschönen vierten Advent. Morgen hören Sie hier Gabor Steingart zur Weekend Edition. Same time, same place.